Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Micro Europa. Mein Name ist Andrea Fritsche. Heute hört ihr ein Spezial zum Tübinger Schlatterhaus. Zunächst aber Ariane Schmidt mit Curiosity. Das Tübinger Schlatterhaus ist eine ehrenamtliche Einrichtung und feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum. Es ist Anlaufstelle für Menschen jeden Alters und bietet neben Mittagstischen fürs kleine Geld auch Gesprächsrunden und Gebetskreise an. Sarah Kreitler, Studentin der Medienwissenschaft, hat diesen runden Geburtstag genutzt, um im Rahmen ihrer Masterarbeit einmal hinter die Fassaden des alten Hauses und seiner Geschichten zu lauern. Entstanden ist dabei das folgende Feature.
Also das Schöne am Schlatterhaus ist es, dass es ein kirchliches Haus ist, in dem ein offener Geist herrscht. Das heißt, man kann im Schlatterhaus wirklich laut denken und auch sagen, was man denkt.
Ja, nach so vielen Jahren ist man einfach mit dem Haus dann verbunden und natürlich auch mit den Menschen, mit den Studenten. Die wechseln zwar immer, aber ja, man schließt sie ins Herz.
Also ESG ist zum einen für mich Wohnung, ist Gemeinschaft, ist vor allen Dingen auch Musik, ist Action, aber auch Familie.
Am meisten Spaß hier in der Sonntagsküche macht mir auf jeden Fall der Service draußen. Die Nähe zu den Menschen.
Es ist nicht einmal der Hunger, der mich hierher treibt, sondern der Appetit und das Zusammensein, das gemeinsame Miteinandersein.
Die einen kommen, um gemeinsam die Bibel zu lesen, die anderen, um Flüchtlingen etwas Heimat zu geben. Und viele kommen einfach, weil sie Hunger haben. Ich habe sie alle im Tübinger Adolf-Schlatter-Haus getroffen. Seit 100 Jahren bietet es Raum zum Wohnen, Essen, Beten, Lernen, Diskutieren. Marie-Louise Blessing und ich werden gleich durch das Gebäude gehen. Sie hat vor über 50 Jahren als Studentin im Schlatter-Haus gelebt. Gemeinsam werden wir Raum für Raum erkunden und die Geschichte und Geschichten des Hauses und seiner Bewohner zu neuem Leben erwecken.
100 Jahre Adolf Schlatterhaus. Ein Rundgang durch Zeit und Raum. Ein Feature von Sarah Kreitler.
Mein Weg zum Schlatterhaus beginnt am Lustenauer Tor in Tübingen. Hier war früher eine der 5 Pforten der Stadtmauer in Richtung Lustenau und Stuttgart. Noch heute ist diese Straßenkreuzung ein wichtiger Knotenpunkt mit viel Verkehr. Autos, Busse und Lastwagen stehen wie Perlen aneinandergereiht im Stau, kriechen im Schneckentempo voran. Ein Dauerrauschen wie in der Großstadt. Ich kehre dem Verkehrslärm den Rücken und sehe 2 Straßen vor mir. Die rechte führt steil bergauf. Das ist die Österbergstraße. Sie wird mich zu meinem Ziel, dem Adolf-Schlatter-Haus, führen. Ich gehe auf der gepflasterten, schmalen Straße den Berg hinauf. Links und rechts stehen rosa gestrichene Häuser aus der Gründerzeit, mit hohen Fenstern, umrandet von Natursteinen. Langsam komme ich dem Schlatterhaus näher und bin schon jetzt außer Atem. Ich bleibe kurz stehen. Links befindet sich das alte Gebäude des Anatomischen Instituts der Universität Tübingen. Hier präparierten Generationen von Medizinstudenten ihre Anschauungsobjekte. Ich gehe weiter, vorbei an zahllosen Fahrrädern und entlang einer mit Efeu bewachsenen Mauer. Dann ist der Aufstieg geschafft. Ich befinde mich in einer Oase der Ruhe, mitten in Tübingen. Als erstes sehe ich vom Adolf-Schlatter-Haus die halbrunde Außenwand des kleinen Saales. Auf den zweiten Blick erkenne ich dessen außergewöhnliche Buntglasfenster, die das Erdgeschoss des Hauses zieren. Die Fenster im Obergeschoss schmückt ein schmaler Fries mit Blumen- und Pflanzenornamenten. Neben der Eingangstür fällt mir ein Schild mit einem roten Hahn auf. Deutschlandweit das Symbol der evangelischen Studentinnen- und Studentengemeinde. Eine Klingel und 3 Briefkästen. Der unterste ist mit Paketband zugeklebt. Der darüber trägt den Namen der Pfarrsekretärin Isolde Schäfer und des Hochschulpfarrers Michael Seibt. Der oberste Briefkasten gehört den 18 Studierenden, die über 3 Stockwerke verteilt im Schlatterhaus wohnen. Ich sehe eine ältere Frau mit raschen Schritten die steile Österbergstraße hochlaufen. Das ist Marie-Louise Blessing. Sie ist diesen Weg bereits unzählige Male gegangen. Sie wohnte ab 1959 im Adolf-Schlatter-Haus und war Vertrauensstudentin für Studierende der evangelischen Studentengemeinde.
Das Schlatterhaus ist für mich ein Begriff seit meiner Kindheit. Meine Mutter und mein Vater haben hier in der früheren DCS V, das war die deutsche christliche Verbindung von Studenten, gelebt oder hier sich kennengelernt. Und meine Mutter hat immer davon erzählt, weil mein Vater nicht aus dem Krieg zurückkam. Und sie wollte uns vermitteln, was für sie in ihren frühen Jahren entscheidend war. Diese Jahre eben, die sie mit meinem Vater hier in Tübingen verbrachte. Und da war das Schlatterhaus ein fester Begriff für mich.
Die Deutsche Christliche Studentenvereinigung, in der Marie-Louise Blessings Eltern sich kennenlernten, hat eine lange Geschichte. Diese ist eng mit dem Tübinger Adolf-Schlatter-Haus verbunden.
1893. Die Deutsche Christliche Studentenvereinigung DCSV wird gegründet. Sie bietet Morgenandachten, Bibelabende und eine Gebetsgemeinschaft. Auch in Tübingen etabliert sich die Vereinigung schnell. Ihre Mitgliederzahl wächst von 26 im Wintersemester 1902-1903 auf 189 Studierende im Sommersemester 10 Jahre später. Da immer mehr Studenten in die DCSV eintreten und deren Veranstaltungen besuchen, sucht sie in Tübingen nach einer passenden Unterkunft. Die Studentenvereinigung erhält von vielen Seiten Spenden, sodass sie 1908 das Haus in der Österbergstraße 2 erwerben kann. Ein bedeutender Geldgeber ist der Theologieprofessor Adolf Statter. Er wird später zum Namensgeber des Hauses.
Durch An- und Umbauten ließ man das Gebäude vergrößern. 6 Jahre nach dem Kauf war es dann für seine Bewohner und Besucher bereit.
Am 18. April 1914 wurde mit einem Unterhaltungsabend der Neubau mit Freude bezogen. Am 1. Mai wurde der gemeinsame Mittagstisch eröffnet. Am 7. Mai füllte sich der große Saal mit etwa 375 Studenten zu einem Vortrag von Pastor Paul Lesueur. Am 15. Mai siedelte die allgemeine Studentenbibelstunde, die es damals in Tübingen gab, in den kleinen Saal des neuen Hauses über.
Doch solche Zusammenkünfte religiöser, kultureller und sozialer Art fanden für viele Studenten bald ein jähes Ende. Adolf Schlatters Sohn Theodor erinnert sich daran in der Festschrift zum 50-jährigen Jubiläum des Schlatterhauses. Er war als Student DCSV-Mitglied und leitete später den ehemaligen Verband der DCSV in Baden-Württemberg.
Wenige Wochen später musste bei dem Semesterschlussabend mein Wort ein Abschiedswort an die Studenten werden, die zum Dienst mit der Waffe einberufen waren und von denen so viele ihr junges Leben zu geben hatten.
Der pensionierte Jurist Michael Machleit ist im Schlatterhaus seit Jahren verbunden und hat sich intensiv mit dessen Geschichte befasst. Laut ihm
fiel zuerst einmal die allgemeine Begeisterung für den Ersten Weltkrieg auch bei der DCSV auf fruchtbaren Boden.
Dies beweist eines von vielen Schreiben von Studenten aus dem Jahr 1914.
Während unsere teuren Brüder und Kommilitonen draußen ihr Blut vergießen, um das Recht und die Ehre unseres Vaterlandes zu schützen, oder während andere, die jetzt erst einberufen wurden, auf den Dienst unter unseren siegreichen Fahnen warten, sind wir wohl alle wieder unseren Willen genötigt, den Weg stiller Pflichterfüllung auf der Universität und im heimatlichen Universitätsleben zu gehen.
Der Jubel über den Weltkrieg flaute jedoch bei vielen relativ schnell ab, als auch in der Garnisonsstadt Tübingen die Folgen greifbar wurden.
Am 12. Oktober 1916 werden bei Luftangriffen auf Tübingen mehrere Häuser in der Hirschgasse getroffen. 5 Menschen sterben. Im Verlauf des Krieges treffen 115 Lazarettzüge mit insgesamt 11.693 Verwundeten in Tübingen ein. Das Schlatterhaus wird 1918 zum Lazarett. 738 Studenten der Universität Tübingen sterben während des Ersten Weltkrieges.
Nach dem Krieg gründete die DCSV eine soziale Arbeitsgemeinschaft. Ihre Mitglieder bemühten sich um Wohnraum und Essen für Studierende. Außerdem engagierte sich die Studentenvereinigung in einem Armen- und Krankenheim in Rottenburg, sang im Klinikum mit und betreute die Sonntagsschule. Auch heute setzt sich die evangelische Studierendengemeinde in zahlreichen sozialen Bereichen ein. 2 Beispiele hierfür sind der Deutschkurs für Flüchtlinge und die Sonntagsküche, über die es im Innern des Schlatterhauses gleich mehr zu erfahren gibt. Wir gehen nun in den rechten Gebäudeteil hinein. An den Eingangsbereich schließt auf der rechten Seite ein kleiner Personalraum an, in dem zum Beispiel die Deutschlehrerin mit den Tutorinnen den aktuellen Unterrichtsstoff bespricht. Daneben befindet sich der kleine Saal, dem die Wände mit Holzvertäfelung und die Fenster mit Motiven aus buntem Glas eine besondere Atmosphäre verleihen. Hier findet 4-mal wöchentlich der Deutschkurs für Flüchtlinge statt, den es seit rund 30 Jahren im Schlatterhaus gibt.
Wie ist es Ihnen erkannt?
Wir sind sehr
zu freundlich
im Nein, Achtung, zufrieden.
Zufrieden mit David.
Eine Kursteilnehmerin aus Eritrea liest gerade einen Übungstext. Eine Vielzahl ehrenamtlicher Tutoren leitet solche Sitzungen. Linda Engelhardt studiert Deutsch als Zweitsprache und Erziehungswissenschaft. Sie schätzt vor allem die offene Art vieler Asylbewerber.
Zu merken, dass sie einfach sehr, sehr offen reagieren und eine unglaubliche Dankbarkeit da ist, die einem entgegenkommt von den einzelnen Menschen. Also oft ist es auch so, dass man nach der Stunde dann seine Sachen packt und dann kommt noch jemand her und gibt einem die Hand und sagt Dankeschön.
Es fällt ihm schwer, Freunde zu finden.
Die Muttersprachen und Heimatländer der Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer sind bunt gemischt. Ebenso deren Altersstruktur. Schulkinder, Eltern und Großeltern. Alle besuchen den Deutschkurs. Daniela Kisser studiert evangelische Theologie auf Pfarramt und arbeitet bereits seit 4 Jahren mit den Flüchtlingen.
Manche haben vielleicht schon eine Ausbildung in ihren Heimatländern genossen, andere nicht. Waren Hausfrauen, haben nie irgendwie ein Buch in der Hand gehabt. Das heißt, manche fangen hier wirklich auch erst mit der Alphabetisierung an, dass sie das lernen zu schreiben und dann natürlich auch unsere Schrift zu lesen, weil gerade Arabisch hat eine andere Schrift, also die lateinischen Buchstaben zu lesen. Aber irgendwie findet jeder doch seinen Weg, mit umzugehen, das finde ich schön.
Auch Asimi, ein junger Mann aus Afghanistan, schaffte es mit Hilfe der Deutschkurse der evangelischen Studierendengemeinde, seinen Weg in Deutschland zu finden. Seine Tutorin Lisa Götz ist beeindruckt, wie gut er sich in Tübingen eingelebt hat.
Er hat wirklich ganz, ganz toll Deutsch gelernt. Er war jetzt auch auf vielen ESG-Abenden hier und hat von Afghanistan erzählt und wie die Situation ist. Und er ist jemand, der sich jetzt auch halt wirklich super auf Deutsch so ausdrücken kann, auch mittlerweile einen VHS-Kurs macht. Also es ist wirklich toll, wenn man sowas dann sieht, wie Leute auch dann hier ihr Leben aufbauen und in die Kultur reinkommen und auch so ein Interesse dann daran haben, besser zu werden, auch wenn es sich nur um Kleinigkeiten handelt.
An den kleinen Saal, in dem seit über 3 Jahrzehnten die Teilnehmer des Deutschkurses eine neue Sprache erlernen, hat Marie-Louise Blessing ganz persönliche Erinnerungen.
Das war der schönste Raum im ganzen Schlatterhaus, dieser alte Jugendstilraum. Und da wurden Feste, kleinere Feste gefeiert, unter anderem meine Verlobung. Und wir haben hier kleine Tanzabende gehabt, haben aber auch mit den Kleinkreisen hier getagt. Und es war immer ein besonderes Ereignis, wenn wir hier unten rein dürfen. Das muss man vorher anmelden, weil viele Gruppen da gerne sein wollten.
Wir verlassen den kleinen Saal und laufen in den linken Flügel des Gebäudes zur Cafeteria. Diese wirkt mit viel hellem Holz, weißen Wänden und großen halbrunden Fenstern einladend auf mich. Hier bekommen seit einem Vierteljahrhundert jeden Sonntag Obdachlose und arme Menschen Frühstück und ein warmes Mittagessen. Sonntagvormittag im Tübinger Adolf-Schlatter-Haus. 6 Frauen und 5 Männer tragen orangene Schürzen. Auf diesen sind mit weißen Faden das Wort Sonntagsküche und ein großer Kochlöffel aufgestickt. Auf der linken Seite des Raumes schälen 2 junge Frauen Karotten. Ein älterer Mann neben ihnen schneidet Frühlingszwiebeln. Seine Augen tränen dabei etwas. Der Geruch der Frühlingszwiebeln erfüllt den ganzen Raum. Rechts räumt eine Frau die noch heißen Teller aus der Spülmaschine, um diese gleich wieder füllen zu können. Ständig kommt neues Geschirr in die Küche zurück. Der Dunstabzug läuft auf Hochtouren. Auf dem Herd brutzeln in riesigen Pfannen Maultaschen. Die Sonntagsküche existiert bereits seit über 25 Jahren. Genau dann, wenn Geschäfte und Einrichtungen wie die Wohnungslosenhilfe geschlossen sind, öffnet die Sonntagsküche die Türen des Schlatterhauses. Die meisten Besucher kommen wegen dem Essen, andere aber auch, um vertraute Gesichter wiederzusehen und miteinander zu reden. Die Lehramtsstudentin Lena Schreiner ist seit 2 Jahren Helferin in der Sonntagsküche.
Hauptsächlich kommen Menschen zu uns, bei denen die finanziellen Mittel nicht ausreichen, um sich sonntags ein besonderes Essen zu gönnen. Es kommen aber auch Rentner oder auch berufstätige Menschen, die einfach auch Lust auf Gesellschaft haben und es auch genießen, bekocht zu werden. Das ist uns auch ganz wichtig, den Gästen hier einen schönen Sonntag zu schenken.
Rentner Janosch schätzt das gemütliche Beisammensein. Zusammensein in der Sonntagsküche.
Es ist nicht einmal der Hunger, der mich hierher treibt, sondern der Appetit und das Zusammensein, das gemeinsame Miteinandersein. Das macht dann so warm das Ganze. Es ist ein helles, ein warmes, ein Wohlfühlplätzchen ist das hier. Und es sind auch vom Personal sind sie alle so freundlich und so lieb. Es ist schon fast wie Family, also fast wie daheim bei Mutter.
Dieses familiäre Miteinander spürte Lena schon von Beginn an.
An meinem ersten Tag in der Sonntagsküche, es war an Weihnachten, haben die Gäste Geld gesammelt und eine Weihnachtskarte und ein Teelicht für uns gekauft. Mit einem unglaublich bewegenden Text. Das war so schön und obwohl ich zum ersten Mal da war, habe ich gemerkt, wie viel Liebe einfach in dieser Sonntagsküche steckt und ja, wie schön das Miteinander da ist. Und für mich war klar irgendwann, ich möchte auch gerne ein Teil davon sein.
Lena ist nun schon seit 2 Jahren ein festes Mitglied der Sonntagsküche im Schlatterhaus. Sie und andere Freiwillige betonen stets, wie gerne die Besucher, die meist selbst nur sehr wenig besitzen, den Drang haben, etwas zu teilen und zurückzugeben. Die Sonntagsküche wird immer voller. 60 Menschen werden an diesem Sonntagmorgen zum Frühstück ins Schlatterhaus kommen und sogar 95 zum Mittagessen. Die Lebensmittel für das Frühstück und Mittagessen werden zum Großteil gespendet. Supermärkte und Bäckereien geben das, was sie bis zum Wochenende nicht verkaufen konnten, an die Sonntagsküche weiter. Das sorgt für Überraschungen.
Die Köchin geht samstagabends oder samstagmittag geht sie dann in den Supermarkt und schaut, was es gibt. Heute gab es zum Beispiel Spargel und Maultaschen und ich weiß nicht, wie viel Kilo Pilze. Und dann müssen wir uns einfach überlegen, was machen wir jetzt daraus? Und das ist dann wirklich jedes Mal auch eine Überraschung für uns selber.
Jahrelang wurde im Schlatterhaus auch für Tübinger Studentenessen zubereitet. Hunderte Studierende speisten dann in der Mensa im großen Saal. Da dieser meist überfüllt war, suchte sich Marie-Louise Blessing ruhigere Orte.
Dann gingen wir besonders im Sommer gern hier runter. Da war eben noch ein Ausweichraum. Aber es war ein bisschen gemütlicher hier. Und dann gab es auch die Möglichkeit, anschließend noch einen Kaffee zu trinken, was viele Studenten gern taten. Und man fand immer irgendwelche Freunde, Kommilitonen, mit denen man sich besonders gern hier unten zusammensetzte. Weil oben war es so voll, da waren 12 Zwölfertische, so viel ich mich erinnere. Und ständig ein Va-et-vient kommen und gehen und hier war es etwas gemütlicher.
Das Essen spielte auch in der Nachkriegszeit des Zweiten Weltkrieges eine große Rolle im Adolf-Schlatter-Haus, wie sich Dieter Blöd erinnert. Er nahm im Wintersemester 1949-1950 sein Theologiestudium in Tübingen auf. Er wohnte zwar im evangelischen Stift in der Altstadt, besuchte aber gerne Veranstaltungen im Schlatterhaus.
Wir hatten als Stifter keinen Kontakt wegen dem Essen, das eine große Rolle gespielt hat zu der Zeit. Das Schlatterhaus war ja eine der großen Küchen für die Studentenschaft. In diesen Jahren nach dem Krieg spielte das eine große Rolle.
Nicht nur mit Essen wurden die Studenten im Schlatterhaus während der Nachkriegszeit versorgt.
Was mir sehr, sehr eindrücklich war in der damaligen Zeit, war einmal der soziale Touch, der damals in der Studentengemeinde eine große Rolle gespielt hat, nämlich die Hilfe für die Studenten, die zum Teil aus der Gefangenschaft kamen, die oft keinen Hintergrund hatten, zum Teil auch solche, die damals aus der DDR kamen und zu wenig Mittel hatten.
2 Mitglieder der Studentengemeinde bildeten das sogenannte Studentenhilfswerk. Sie unterstützten Studierende in verschiedenen Lebensbereichen.
Das ging von der Kleidung bis hin zu Büchern und von Geldspenden, also von Darlehen, Studiendarlehen sogar, ging das bis zur ganz normalen Tageshilfe, die man dann bekommen hat.
Als Marie-Louise Blessing vor über 50 Jahren Vertrauensstudentin war, gehörte es zu ihren Hauptaufgaben, sich um andere Studierende zu kümmern.
Es war eigentlich täglich ein
parat stehen für die Studenten. Da gab es welche, die sozial schwach waren. Da gab es welche, die depressiv waren, die Hilfe brauchten, Ansprechpartner, auch seelsorgerliche Unterstützung. Oder von Studenten, die aus dem Ausland kamen, die kamen zu uns und haben mit uns erstmal so ein bisschen einen Einstieg in ihr Tübinger Studentenleben gesucht und wir haben ein bisschen helfen können dabei.
Damit die Studierenden Anschluss finden und neue Kontakte knüpfen konnten, veranstalteten die Vertrauensstudenten um Marie-Louise Blessing damals auch gemeinschaftliche Aktivitäten. Diese fanden häufig im großen Saal statt. Von der Cafeteria aus gibt es einen direkten Zugang zum anderen Gebäudeteil. Über Wendeltreppen gehen Frau Blessing und ich weiter. Der größte Raum des Adolf-Schlatter-Hauses ist der große Saal mit seiner hohen Decke, mit 45 weißen runden Lampen, weißen Wänden, hohen Fenstern mit roten Vorhängen und einer kleinen Bühne am uns gegenüberliegenden Ende des Raumes. Dieser Saal wird heute noch für Veranstaltungen unterschiedlichster Art, zum Beispiel für Konzerte, Lesungen, politische Vorträge oder private Feste vermietet oder von der evangelischen Studierendengemeinde selbst genutzt.
Also in diesem großen Schlatterhaussaal pulsierte das Leben. Ganz besonders immer an den Dienstagabenden, da strömten die Studenten herein von der Studentengemeinde und wir hatten hier unseren Bibelabend, zu dem kamen die Professoren der Universität oder unser hervorragender Studentenpfarrer, Pfarrer Hans Schmidt, der beziehungsbegabt, sprachbegabt uns die biblischen Texte auslegte. Es war eine unwahrscheinlich intensive Atmosphäre. Wir haben viel gesungen, wir haben Musik gemacht hier.
Neben den Bibelabenden waren unter den Studenten auch Kleinkreise sehr beliebt, die sich verschiedenen Themen widmeten. Dieter Blöd besuchte in den 50er Jahren den ökumenischen Kleinkreis, der sich mit den evangelischen Kirchen der Welt beschäftigte.
Der ökumenische Kleinkreis hat sich mir dann auch erschlossen als ein Kreis, in dem alle Fragen gestellt werden durften und gestellt werden konnten. Es ging darum, dass man sich den Sachfragen genähert hat, das heißt, dass man aus dem eigenen Erleben heraus miteinander ins Gespräch kam, dass man den Horizont erweitert hat, dass man miteinander ein Stück Leben und in der Ökumene eben auch ein Stück Welt mitbekommen hat, was wir im württembergischen Bildungsraum nicht so sehr von Anfang an hatten oder was für uns keine solch große Rolle gespielt hat. Und von daher hat mich dieser Kreis auch sehr geöffnet. Das war für mich eine wichtige Sache.
Auch bei Festen war Dieter Blöd gerne im Adolf-Schlatter-Haus.
Mit allem, was so war bei den Studentenfesten, mit guter Musik oder Kabarett oder was wir da alles für Zeugs gemacht haben und so weiter und so weiter. Und da war ja natürlich im Schlatterhaus es besonders günstig, dass es eine Bühne gab. Und diese Bühne ist mir also durchaus ein Begriff.
Vom großen Saal aus gehe ich die Treppen hinunter in den Kellerbereich des Adolf-Schlatter-Hauses. Ich folge verschlungenen, schmalen und dunklen Gängen bis zu einem kleinen Andachtsraum. Davor stehen bereits mehr als ein Dutzend Schuhe. Ich ziehe meine ebenfalls aus und betrete dann das kleine, karg eingerichtete Zimmer. Der Andachtsraum hat orangene Vorhänge und einen beigen Teppichboden. Einige junge Frauen und Männer sitzen in einem Halbkreis. In der Mitte steht ein kleiner Tisch mit einem Holzkreuz, der Bibel und Kerzen darauf. Es kommen immer mehr Studentinnen und Studenten hinzu und wir rücken enger und enger zusammen, bis schließlich alle 22 Teilnehmer der Andacht einen Platz gefunden haben. Christina Jeremias Hofius arbeitet beim Hochschulpfarramt und eröffnet die Andacht.
Herzlich willkommen zu unserem ersten ESG-Gottesdienst in diesem Sommersemester. Schön, dass ihr da seid, dass ihr euch einladen lasst.
Viele sind zum ersten Mal hier. Es gibt Anlaufschwierigkeiten. Auf dem heutigen Programm stehen neben Liedern und Gebeten auch fünf Geschichten, die von ungewöhnlichen Begegnungen handeln. Meine Sitznachbarn lesen, wie eine Sklaventochter auf eine Königstochter trifft. Zweites Buch Mose, Kapitel 2. Nach der Andacht geht es zum Abendessen in die Cafeteria. Zwei Bewohnerinnen des Schlatterhauses haben Schupfnudeln zubereitet. Anschließend beginnt der Themenabend.
Ich befinde mich im Eingangsbereich des Adolf-Schlatterhauses. Im kleinen Saal spielt eine vierköpfige Band von Schlatterhausbewohnern Bluesmusik. Passend zum Motto des ersten ESG-Abends des Semesters, Blues und blaue Cocktails, ein Abend zum Kennenlernen.
Mit einer Art Puzzlespiel sollen die Teilnehmer nach dem Essen in neuen Konstellationen zueinander finden. Ich ziehe ein blau-weißes Teil aus einer Schale und muss den Tisch mit dem passenden Puzzle finden. Und schon sitze ich bei vier mir unbekannten Studierenden. Schließlich treffe ich auf Doro und Anke.
Mir gefällt am meisten an dem Abend eigentlich die Zusammensetzung. So, also es ist sehr schön, zuerst eine Andacht zu machen, so ein bisschen ins Gespräch zu kommen und dann gibt's was zu essen, das ist natürlich immer gut. Und am Ende dann dieser Abend mit den Themen und dem Zusammensitzen ist sehr ausgewogen.
Das Schlatterhaus ist ein ganz toller Ort, weil hier gibt es eine Cafeteria und verschiedene Säle, in denen man ganz unterschiedliche Dinge veranstalten kann und ja, sich Studenten einfach treffen, um zusammen Zeit zu verbringen, zu feiern oder sich Gedanken zu machen über die Welt, das Studieren und ja, was man so alles machen kann hier in Tübingen.
Marie-Louise Blessing und ich gehen die Treppen hinauf in den ersten Stock des Adolf-Schlatter-Hauses. Hier gibt es eine kleine Sitzecke mit einem roten Ein- und Zweisitzer und einem Tisch voller Broschüren. Rechts ab geht es zum Sekretariat und zum Büro des Hochschulpfarrers. Noch heute gibt es im Leben von Marie-Louise Blessing Einflüsse, die sie dem damaligen Studentenpfarrer Hans Schmidt zu verdanken hat.
Zum Beispiel weiß ich etwas, was mir nie aus dem Sinn gegangen ist. Sagte, wenn ihr durch die Wilhelmstraße geht, dann schaut mal auf die Gesichter, die euch da entgegenkommen, auf die Menschen, die euch entgegenkommen. Schaut mal, sind sie in einer heiteren und festgefügten Lebenssituation gerade oder sind sie vielleicht belastet? Ihr werdet beides entdecken. Und für die, wo ihr merkt, die sind belastet, betet ihr einfach, dass sie heute durch den Tag kommen.
Vom Sofabereich aus, wo ich mit Frau Blessing sitze, sehe ich ein Plakat an der Wand hängen. Darauf steht:
Adolf Schlatter, 1852 bis 1938, zum 50. Todestag.
Das Plakat stammt also aus dem Jahr 1988 und so wie es aussieht, hängt es wohl schon genauso lange hier. Ich lese: Schlatter kam am 16. August 1852 in St. Gallen auf die Welt. Zu sehen sind auch noch einige Fotos seiner Heimatstadt und seiner Großmutter Anna.
Sie war eine bemerkenswerte und tief religiöse Frau. Unter ihren zahlreichen Nachkommen zählte man bis zum Zweiten Weltkrieg allein 6 Missionare und 66 Theologen. Die beiden bekanntesten waren Adolf Schlatter und sein Vetter Theodor Zahn.
Die religiöse Prägung kam also nicht von ungefähr. Nach seinem Theologiestudium in Basel und Tübingen trat Schlatter mehrere Pfarrstellen an, unter anderem im Schweizer Ort Keswil. Während dieses Pfarramts heiratete er Susanna Schob, mit der er 5 Kinder bekam. Anschließend habilitierte Schlatter an der Universität Bern und nahm dort seine Lehrtätigkeit auf. Nach weiteren Stationen in Greifswald und Berlin kam er im Jahr 1898 schließlich wieder nach Tübingen, wo er bis ins hohe Alter lehrte.
Seine Studenten erzog er zu einem intensiven, genauen Hören auf die Bibel. Durch seine zahlreichen Veröffentlichungen wurde er zu einem der bedeutendsten Neutestamentler dieses Jahrhunderts.
Auf dem Plakat stehen außerdem einige Zeilen über Schlatters mutmaßliche Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus.
Die Unterdrückung der Kirche und die totalitäre Umgestaltung der Gesellschaft durch den Nationalsozialismus erlebte der über 80-Jährige noch mit großer Sorge. Mit seinem letzten Buch »Kennen wir Jesus« von 1937 versucht er, ein Mahnwort und einen Bußruf an die deutsche Christenheit zu richten, sich der nationalsozialistischen Verführung zu entziehen und zu Jesus umzukehren.
Werner Neuer betont in seiner Biografie Adolf Schlatters aus dem Jahr 1988 ebenfalls dessen kritische Einstellung gegenüber den damaligen politischen Entwicklungen. Demnach befürchtete Schlatter Negatives für die Zukunft der Kirche. Laut Neuer sei für Schlatter klar gewesen, dass die Kirche Widerstand leisten müsste, allerdings mit Einschränkungen.
Hinsichtlich der Form des kirchlichen Widerstandes vertrat er allerdings eine vorsichtigere Linie als die bekennende Kirche und unterstützte jene Verbindung von Widerstand und Anpassung an die gegebenen Verhältnisse, wie sie die damalige württembergische Kirchenleitung vertrat.
Schlatter sei also doch eher ein Opportunist als ein wahrer Widerständler gewesen. Und nicht nur das. Jens Rüggeberg, Jurist und Vorsitzender des Friedensplenums im Schlatterhaus.
Jahre nach meiner aktiven ESG-Zeit entdeckte ich durch Zufall in einem hiesigen Antiquariat eine Schrift von ihm aus dem Jahre 1935 unter dem Titel »Wird der Jude über uns siegen?« Ein Wort für die Weihnachtszeit. Und ich habe das gelesen und ich konnte nicht fassen, was er dort schrieb. Klassischer kirchlicher Antijudaismus. Man muss sich das einmal vorstellen. Die Argumentation von Schlatter in dieser Kleinschrift sagt im Grunde genommen, die Juden und die Nazis machen dasselbe, sie bekämpfen die Christen. Er stellt sie auf eine Stufe. Man ist fassungslos, wenn man das liest.
Außerdem unterzeichnete Adolf Schlatter im Mai 1933, einen Monat nach dem Boykott jüdischer Geschäfte, die sogenannten Tübinger Sätze. Jens Rüggeberg zitiert daraus.
Wir sind voll Dank gegen Gott, dass er als der Herr der Geschichte unserem Volk in Adolf Hitler den Führer und Retter aus schwerer Not geschenkt hat. Wir wissen uns mit Leib und Leben dem deutschen Staat und diesem seinem Führer verbunden und verpflichtet. Diese Verbundenheit und Verpflichtung hat für uns als evangelische Christen ihre tiefste und heiligste Verantwortung darin, dass sie gehorsam gegen das Gebot Gottes ist. Zitat Ende. Schlatter hat das mit unterzeichnet und damit kundgetan, dass er das Hitler-Regime willkommen heißt.
Der heutige Studentenpfarrer Michael Seibt sieht Schlatters Rolle während des NS ebenfalls kritisch.
Leider muss man kritisch sagen, gab es auch, etwa auch von Professor Schlatter, durchaus auch zustimmende Äußerungen zum Nationalsozialismus. Und die Studierendenarbeit hatte damals Teil am historischen Versagen der Nazi-Ideologie gegenüber. Das muss man wirklich feststellen. Man war damals eben gefangen in einem Denken in Ordnungen, in theologischen Ordnungen, Schöpfungsordnung und damit eben auch in nationalen Ordnungen. Nach dem Krieg dann, vor allen Dingen ab den 60er Jahren, kam dann die kritische Frage, wie konnte das alles passieren? Wie sind wir dahin gekommen?
Gute Frage. Eine Antwort suche ich in der Geschichte der Deutschen Christlichen Studentenvereinigung. Im Wintersemester 1923, 1924 etwa ein Diskussionsabend zum Thema Kirche und Volksgemeinschaft. Während Adolf Schlatter nur die Kirche als Gemeinde Christi verstanden wissen will, also nicht die gesamte Gesellschaft, war die Einstellung seines Kollegen Karl Heim offener und wurde daher von Schlatter und anderen Anwesenden kritisiert. Die DCSV zog sich immer mehr in die eigenen Reihen zurück und wandte sich von allgemeinen gesellschaftlichen Problemen ab. Dies berichtete auch der Zeitzeuge Ewald Katzmann, laut dem in den folgenden Jahren
dieses lebendige geistliche Leben fern von Politik und Tagesereignissen verlief. Bis 1933, in den Anfängen schon 1932, das Dritte Reich mit seinen politischen Ansprüchen hineinfuhr.
30. Januar 1933. Adolf Hitler wird zum deutschen Reichskanzler ernannt.
Bis damals wurde in der DCSV über wichtige Angelegenheiten bei Mitgliederversammlungen demokratisch abgestimmt. Dieses Prinzip wurde auf der ersten Reichstagung der DCSV nach der Machtübernahme Hitlers geändert. Die neue Satzung übernahm das Führerprinzip. Im Wintersemester 1933-1934 gehörten von den knapp 200 Mitgliedern der Tübinger DCSV 120 zur SA und 20 zum Stahlhelm. Michael Machleit stellt in der Festschrift zum 100-jährigen Bestehen des Schlatterhauses somit fest, dass sich
damit zwei Drittel aller Mitglieder praktisch für die braune Machtergreifung und das Hakenkreuz entschieden. Diese Haltung sei im Universitätsbereich schon vor 1933 selbstverständlich.
7. April 1933. Beamte nicht arischer Abstammung müssen in den Ruhestand versetzt werden. 25. April 1933. Juden wird es verboten, Schulen und Universitäten zu besuchen.
Der Vorstand der DCSB, der Deutschen Christlichen Studentinnenbewegung, entschied sich dazu, den sogenannten Arierparagraphen nicht umzusetzen. Viele Männer in der DCSV lehnten ihn ebenfalls ab. Der Vorstand setzte sich darüber hinweg. Fortan wurden Juden und Andersdenkende als Mitglieder zweiter Klasse eingestuft.
Im Wintersemester 1935-1936 wird das allgemeine Verbot studentischer Korporationen wirksam.
Die DCSV und DCSB blieben neben dem Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund die einzigen studentischen Gemeinschaften. Im Juni 1938 wurden jedoch auch sie verboten. Um das DCSV-Haus vor der Enteignung durch die Nationalsozialisten zu schützen, schenkte die Studentenvereinigung das Haus im Oktober 1938 der Evangelischen Landeskirche. Im Zuge der Übergabe im November wurde das Gebäude dann in Adolf-Schlatter-Haus umbenannt.
In der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 brennen Nationalsozialisten die Tübinger Synagoge in der Gartenstraße nieder. Insgesamt werden in Deutschland 1400 Synagogen und sonstige Versammlungsräume zerstört.
Im März 1939 wurde die Gesellschaft zur Förderung christlicher Erkenntnis gegründet, um das Adolf-Schlatter-Haus weiterhin zu versorgen.
Am 1. September 1939 beginnt mit dem deutschen Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg.
Während des Zweiten Weltkrieges vermietete die Kirche Räumlichkeiten des Schlatterhauses an die Wehrmacht. Die Studentenkompanie Tübingen, bestehend aus militärisch beurlaubten Medizinstudenten, zog ein.
In den Jahren 1941 und 1942 deportieren Nationalsozialisten die letzten 14 verbleibenden Tübinger Juden. Nur zwei überleben. Tübingen wird im Luftkrieg nicht so schwer getroffen wie andere Städte. Dies liegt wohl auch an den zahlreichen Kliniken und Lazaretten, die verschont werden. Dort werden bis Kriegsende über 7000 Verwundete behandelt.
Am 15. März 1944 traf eine Luftmine das U-Landhaus an der Eberhardsbrücke. Sie zerstörte das Gebäude mit zahlreichen Erinnerungsstücken an den Tübinger Dichter. Der gewaltige Luftdruck zog einige Häuser in Mitleidenschaft. Auch das Schlatterhaus in der Österbergstraße war betroffen. Sämtliche Fenster, einige Türen sowie Teile des Daches wurden beschädigt. Bei diesem Angriff wurde zwar niemand getötet, jedoch wurden viele Menschen verletzt.
Am 2. September 1945 endet mit der Kapitulation Japans der Zweite Weltkrieg. Am 19. April 1945 ergibt sich die Stadt Tübingen kampflos den französischen Truppen.
Mit dem Rundgang stehen geblieben, waren Marie-Louise Blessing und ich auf dem Flur im ersten Stock, beim Plakat zum 50. Todestag Adolf Schlatters. Am Ende des Flures befinden sich die beiden sogenannten Clubräume. Im rechten Clubraum hängt noch ein Transparent gegen Atomkraft und Atomwaffen an der Wand. Darauf steht Hiroshima, Nagasaki, Tschernobyl. 6. August 1945, 9. August 1945, 26. April 1986. Nie wieder. Vorbeugen heißt aussteigen.
Die Studentengemeinde war immer auch politisch ausgerichtet, war für mich eine ganz neue Seite von Gemeindeleben, aber sehr beeindruckend und auch ging uns unter die Haut. Wir haben damals uns um Waisenkinder gekümmert, wir haben im Pfleghof mitgearbeitet, wir haben Ausländer, die sich fremd fühlten, versucht zu integrieren. Wir haben natürlich auch damals schon alles, was mit Atom zusammenhing, auch schon die sogenannte friedlich genutzte Atomkraft, die bei manchen völlig okay aussah, wir haben das damals schon hinterfragt.
Ein solches Hinterfragen von gesellschaftlichen und politischen Zuständen steigerte sich in den Folgejahren. Die Studentenbewegung der 1960er Jahre entstand.
Nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es Auseinandersetzungen darüber, wie man mit der nationalsozialistischen Vergangenheit umgehen solle. Vor allem die jüngere Generation prangert an, dass Geschehnisse verdrängt und Kriegsverbrecher zu milde behandelt werden. Weitere Fragen dieser Zeit sind die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik, die atomare Rüstung und der Vietnamkrieg. Auch im universitären Bereich gibt es Kontroversen. Die Studentenvertretungen fordern Chancengleichheit, zeitgemäße Lerninhalte und bessere Lernbedingungen. Außerdem wollen die Studenten keine ehemaligen Nationalsozialisten als Professoren.
Theophil Steudle war in den turbulenten Jahren von 1968 bis 1976 Studentenpfarrer in der Tübinger ESG. Seine aktive politische Einstellung ist eng mit seinen Erlebnissen des Zweiten Weltkrieges verbunden.
Also natürlich bin ich geprägt als jemand, der den Krieg, den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt hat. und in der Nachkriegszeit heftig Widerstand geleistet hat, beziehungsweise versucht hat zu leisten gegen die Aufrüstungen der Bundesrepublik, gegen die Wiederbewaffnung, gegen die Atombewaffnung, gegen die Atomrüstung, gegen die Lagerung von Atomwaffen und alles, was dazu gehört.
Diese Haltung verknüpfte er auch mit seiner Tätigkeit als Pfarrer.
Ich habe mich sehr intensiv eingesetzt für Kriegsdienstverweigerer, bin Beratungspfarrer gewesen, habe auch die andere Seite kennengelernt und war bei verschiedenen Verfahren dabei, als einer der Juroren im Blick auf die Wehrdienstverweigerer und Kriegsdienstverweigerer. Habe also auch die andere Seite kennengelernt, derer, die entscheiden mussten, ob aus Gewissensgründen oder nicht verweigert werden sollte.
1969 fand der Kirchentag in Stuttgart statt. Das Motto: Hungern nach Gerechtigkeit. Theophil Steudle erzählt, was die Studenten mit ihm damals auf die Beine stellten.
Wir sammelten Informationen und werteten sie aus über Aspekte der Weltwirtschaft, Entwicklungshilfe, Waffenexporte und Waffenhandel, die Rolle der BRD und der Kirchen, die Vorbereitung von Statements, Resolutionen und Flugblättern war wichtig und auch die Vorbereitung einer dann später jeden Tag am Kirchentag erscheinenden Zeitung kleineren Formats mit dem sprechenden Namen Protest.
Die Aktivitäten der ESG unter Leitung von Theophil Steudle stießen auf Kritik. Wichen sie doch so stark von bisherigen Auffassungen ab. Der Bürger- und Kirchenvertreter, die
revolutionären Studenten
fürchteten und
deren Politisierung als Entfernung von Kirche und Evangelium ansahen,
wurde Steudle sogar vom Oberkirchenrat vorgeladen. Heute hingegen sei der Wunsch, Kirche und Gesellschaft zu vereinen, allgegenwärtig. Auf diese Weise lebe der Geist der bewegten politischen Zeit von damals noch heute in der ESG weiter. Dazu der heutige Studentenpfarrer Michael Seibt.
Also das heute noch gültige Leitbild der ESG stammt aus den 70er und 80er Jahren und das geht eben in die Richtung, dass man die Botschaft der Bibel und das heutige Leben miteinander verbinden möchte, auch im Engagement verbinden möchte, im politischen und sozialen Engagement zusammenführen möchte.
Während die Organisation der ESG zu Zeiten des Nationalsozialismus dem Führerprinzip folgte, spiegelt sie heute den Geist der Studentenbewegung wider.
Die Studierendengemeinde ist seit der Studentenbewegung der 60er, 70er Jahre basisdemokratisch aufgebaut. Das heißt, mitmachen kann jeder und jede, die einfach mitmachen möchte und das durch Anwesenheit im Gemeinderat auch bekundet. Also wer zwei- oder dreimal regelmäßig zum Gemeinderat kommt, der ist damit auch stimmberechtigt.
Das bedeutet, dass jeder ein gleichberechtigtes Mitglied der ESG sein kann.
Wir fragen nicht nach Konfession oder Religion, sondern es zählt eigentlich nur das Mitmachen wollen und das dazugehören wollen. Der überwiegende Teil ist natürlich, hat einen evangelischen Hintergrund, aber es gibt auch Katholiken. Wir hatten auch mal einen muslimischen Studenten im Haus. Und die interreligiöse Arbeit ist für uns auch sehr wichtig.
Archäologiestudent David Lehmann wohnt im dritten Stock des Schlatterhauses. Zuvor lebte er in einem Wohnheim des Studentenwerks und kann somit beides gut miteinander vergleichen.
Das Verhältnis hier ist einfach viel familiärer auch, weil die Leute, mit denen man zusammen wohnt, sind meistens auch Freunde, mit denen man halt dann viel was gemeinsam macht. Dementsprechend sind wir auch alle irgendwie so ein bisschen füreinander da.
Zu den Anfangszeiten der Studentengemeinde gehörten vor allem Theologiestudenten zur DCSV. In der heutigen ESG sind die Studienrichtungen der Mitglieder breit gefächert.
In der WG, wo ich lebe, haben wir vier Jungs, also vier Männer und drei Frauen. Zum einen halt zwei Mediziner, einen Politikwissenschaftler und mich halt als Archäologen. Und dann haben wir noch eine Politikwissenschaftlerin, eine Soziologin, Musikwissenschaftlerin und eine Physikerin. Also wir sind eigentlich kaum theologisch angehaucht in dieser WG.
Bei unserem Rundgang treffen wir zufällig auf Heidemarie. Sie lebt heute in dem Wohnbereich, in dem Marie-Louise Blessing vor über 50 Jahren wohnte. Sie lädt uns ein, in Frau Blessings altes Zimmer hineinzuschauen. Heute das Gästezimmer. Heidemarie holt bei der Pfarrsekretärin Isolde Schäfer den Schlüssel und dann betreten wir Marie-Louise Blessings ehemaliges Studentenzimmer.
So.
Ach ja, das ist es. Ja? Wunderhübsch. Auch mit dem Fensterchen darüber, dem Schrankbereich, so ein begehbarer Schrankbett. Alles, was nötig war. Und hier hat man sogar ein kleines Regal drin gehabt. Das weiß ich gar nicht mehr, aber schön, da war ich total glücklich mal.
Wir können nun in die Küche einer WG gehen und hier Platz nehmen. Frau Blessing, wie gestalteten Sie und Ihre Mitbewohner damals Ihr Zusammenleben? Haben Sie zum Beispiel gemeinsam gekocht und gegessen?
Gegessen schon, aber gekocht weniger. Wie gesagt, Salat haben wir ganz oft gemacht. Aber das Wichtigste war für uns das gemeinsame Frühstück. Wir haben immer zusammen gefrühstückt, egal wann einer zur Vorlesung musste, die wir ja, wie gesagt, ein bisschen reduziert haben. Aber das war ganz kostbar, das gemeinsame Frühstück. Dann haben wir auch die Losungen zusammen gelesen, wir haben gesungen.
Vertrauensstudenten wie Marie-Louise Blessing und das Studentenhilfswerk kümmerten sich um Studierende, die Orientierung brauchten oder in finanziellen oder seelischen Notlagen waren. Lange Zeit gab es im Schlatterhaus außerdem ein Sozialzimmer, das sämtlichen Menschen offen stand, die sich in schwierigen Lebenssituationen befanden. Leider fiel der Raum jedoch im Mai, Juni 2004 den Brandschutzverordnungen zum Opfer, sodass das Schlatterhaus keinen dauerhaften Wohnraum mehr für Menschen in Not bieten kann. Isolde Schäfer ist seit 1991 Pfarrsekretärin. Sie erinnert sich noch genau an das Sozialzimmer im Obergeschoss, das vielen Menschen Zuflucht bot.
Da hat man auch immer Menschen aufgenommen, die jetzt in einer schwierigen Lage waren. Ziemlich lang hat da ein Mann gewohnt aus Eritrea. Der ist aus Eritrea geflüchtet und ist dort halt auch gefoltert worden. Und er war dann lange in der Psychiatrie. Und dann, wo er da entlassen wurde, haben die halt einfach eine Unterkunft für ihn gesucht, wo er eben jetzt nicht allein wohnt, sondern dass da einfach eine Betreuung auch ein Stück weit da ist. Und wir haben dann halt eben geguckt, dass er regelmäßig zum Arzt geht. Und und haben den halt so ein Stück weit begleitet dann auch. Und er war dann auch immer viel hier im Büro und hat erzählt und ja.
Natürlich hat die Pfarrsekretärin auch zu vielen Studenten, die im Schlatterhaus wohnen, ein enges Verhältnis. In Prüfungsphasen kommen sie zu ihr, um seelische Unterstützung oder Trost zu erhalten.
Ja, und da versucht man dann halt einfach auch zu sagen, ja, ich denke da drin und guckt dann auch hinterher gleich, ja, wie es gegangen. Und wenn sie natürlich durchfallen, klar, dann sind auch mal Tränen da und die versucht man dann abzufischen und zu trösten, wie weit man halt kann.
Der Kontakt zu den Studierenden und zu Menschen in schwierigen Lebenssituationen ist für Isolde Schäfer im Laufe der Zeit zu einem wichtigen Inhalt ihrer Tätigkeit im Schlatterhaus geworden.
Ja, und da wächst man rein und klar, und die Schicksale, die geben einem ja auch ins Herz und gerade so die Leute, wo ich schon seit 20 Jahren kommen, ja, ich liebe das. Und klar, das macht es spannend. Es ist nicht nur ein Bürojob, das ist so. Und es ist aber schön.
Nachdem ich das Adolf-Schlatter-Haus verlassen habe, frage ich mich, was die Zukunft für das Haus mit seiner bewegten 100-jährigen Geschichte noch bereithält. Seit fast 10 Jahren gibt es einen Verkaufsbeschluss seitens der Landeskirche. Bisher wurde dieser nicht umgesetzt. Ein Grund hierfür ist ein Grundbucheintrag, laut dem das Haus für die kirchliche Arbeit mit Studierenden genutzt werden muss. Allerdings ist der Renovierungsbedarf groß und die Gelder sind knapp. Ob die Landeskirche nochmals in das Schlatterhaus investieren wird oder eine andere Lösung für die Studierenden gefunden werden muss, steht in den Sternen. Ich frage meine Gesprächspartner, was sie der ESG und dem Schlatterhaus für die Zukunft wünschen.
Ich bin also fast zu Tränen gerührt, wenn ich höre, dass das Haus doch verkauft werden soll. Es ist damals ja mit privaten Spenden auch mit aufgebaut worden und mit großer Anstrengung der Kirche durchgehalten, über 100 Jahre. Und ich würde es mir so sehr wünschen, dass hier die Studentengemeinde ihr Zuhause behalten kann. Denn Studentengemeinde muss es geben, auch wenn sie jetzt recht klein geworden ist.
Also ich wünsche mir für das Schlatterhaus, dass es für die Sonntagsküche erhalten bleibt. Und auch weiterhin so offen. Ich denke, das zeichnet das Schlatterhaus ja auch aus. Das Schlatterhaus soll weiter Begegnungsstätte bleiben.
Die Mensa hat damals Hunderte von Studentinnen und Studenten jeden Tag ins Schlatterhaus gelockt, kann man sagen. Und sie haben sich dann hier getroffen und sich teilweise hier engagiert. Sie haben das Haus belebt und das ist es, was heute fehlt, die Belebung des Hauses. Meine Idee wäre, wieder einen Mittagstisch einzurichten.
Also ich stelle mir schon vor, es gibt in 10 oder 20 Jahren das Schlatterhaus immer noch. Es stellt immer noch Raum zum Wohnen, zum Diskutieren und für das gemeinsame Leben zur Verfügung. Ein Raum, der, wie wir wissen, viele Generationen von Studierenden geprägt hat. Und wenn die Kirche sich weiterhin dafür engagiert, glaube ich, ist das ein ganz wichtiger Beitrag auch zur Kontaktpflege zwischen der Institution, Kirche und der jungen Generation, die, glaube ich, ausstrahlt auf das weitere Leben von jungen Leuten.
Ich hätte gerne, dass das Schlatterhaus erhalten bleibt. Eingerichtet, ausgerichtet für die Zwecke, die jetzt anstehen. Das, was die Studentengemeinde jetzt bewegt und ein solches Zentrum halte ich für eine besondere Gnade.
Der ESG wünsche ich als Gemeinde kritisches Bewusstsein und Potenzial, dem Schlatterhaus ad multos annos. Mit großem Dank an die Akademikerschaft für ihr, für unser großartiges Schlatterhaus, das so vielen jungen Menschen sowas wie Heimstatt war und sein kann.
»100 Jahre Adolf Schlatterhaus. Ein Rundgang durch Zeit und Raum«, ein Feature von Sarah Kreidler. Technik Oliver Lichtwald. Redaktion Ulrich Hägele. Produktion Universität Tübingen, Institut für Medienwissenschaft, 2014.
Damit sind wir auch schon am Ende dieser Sendung angelangt. Wir hören uns wieder am 28. Dezember, wie immer um 12 Uhr, hier auf der Uniwelle 96.6. Nun geht's gleich weiter mit dem Uniradio. An den Reglern saß wie immer Oliver Lichtwald. Die Redaktion hatte Ulrich Hägele. Bis dahin macht's gut, eure Andrea Fritsche.